Wir wollen die zweite Unterrichtseinheit mit einer kleinen Abfrage starten. Der Benny wird gleich einen QR-Code ausstrahlen. Mentimeter kennt ihr sicher. Mentimeter kennt ihr sicher. Ziemlich einfach, ihr könnt entweder auf die Webseite menti.com gehen und den Code eingeben, der hier angezeigt wird, oder den QR-Code kurz abscannen. Und dann wollen wir gemeinsam drei Fragen uns gemeinsam anschauen. Das Ganze ist ein Quiz, ist ein kleiner Wettbewerb. Es gibt auch eine Rangliste, ich hoffe, das funktioniert. Mal schauen. Ja, sehr viele Daumen nach oben, das gefällt mir. Also hinten kann ich sehen, es melden sich Leute an. Ich habe es nicht durchgezählt, wie viele Leute heute da sind, aber ich warte noch so 10, 15 Sekunden. Dann müsste es auch jeder geschafft haben. Und es gibt immer die Leute, die den Daumen nach oben 500 Mal anklicken oder das Herz. Vielen Dank dafür. So, ich schaue nochmal ganz kurz. Schaut so aus, dass es jeder geschafft hat. Perfekt, ich sehe auch die Daumen für die Daumen. Okay, 40 Leute. Benny, du kannst gerne auf die erste Frage gehen. Also, Frage Nummer 1. Es sind 50 Leute, sehr schön. Es geht hier auch um Schnelligkeit. Also je schneller, desto mehr Punkte, desto weiter oben landet ihr. Gut, dann kann es ich auch mal probieren. Gut, dann wollen wir mal die erste Frage anschauen. Welche Bedeutung hat der Name Christus? Wer in der Unterrichtseinheit bei Alex aufgepasst hat, der muss es wissen. Es gibt jetzt hier vier Möglichkeiten. Ist ein bisschen klein, sehe ich gerade. Ich lese es vor. König, Gesalbter, Lehrer oder Zimmermann. Welche Bedeutung hat der Name Christus? Und 11 Leute haben auf König getippt, leider falsch. 40 Leute auf den Gesalbten. Wie gesagt, der Alex hat es ja in der Unterrichtseinheit schon erwähnt, die er gehalten hat. Gut, dann nächste Frage. Die nächste Frage ist auch ganz spannend. Wie viele Verheißungen gibt es im AT, also Altes Testament, zu Jesus Christus? Ich lese auch mal ganz kurz vor. 10, 50, 300, 2000. 10, 50, 300, 2000. Ihr dürft gerne schätzen, noch eine Sekunde. Und 28 Leute sagen 300. Die Zahl ist jetzt in diesem Quiz richtig. Wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen. 2000 ist in dem Fall falsch. Die letzte Frage. Die letzte Frage finde ich auch sehr spannend. Wie oft wird der Name Jesus, Jesus Christus, Christus im Johannesevangelium erwähnt? Hier 46, 172, 87 oder 254 Mal. Noch 4 Sekunden. Ja, hier fällt das Bild schon ein bisschen anders aus, die Verteilung. Viele haben jetzt auf 172 Mal getippt. Der richtige Wert ist 254. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier jetzt noch eine Rangliste kommt. Nee, funktioniert nicht, sorry. Oder doch? Oh, funktioniert sogar, perfekt. Und der Gewinner ist Max M. Bitte mal die Hand heben. Sehr gut. Mit einer Lokomotive. Kannst gerne, Benny, jetzt auf die Präsentation springen. Ja, drei Fragen zu Beginn. Welche Bedeutung hat der Name Christus? Wie oft wird Christus im Alten Testament angekündigt? Und wie oft wird der Name Jesus, Jesus Christus oder Christus im Johannesevangelium erwähnt? Und ihr seht an der Wand, wir möchten mit einem Vers starten, der mehr oder weniger so auch in der Mitte vom Johannesevangelium steht. Und ihr seht den Vers auch bei uns hier in der Gemeinde, das ist unser Leitvers aus Johannes 14, den möchten wir zum Start gemeinsam lesen. Der 6. Vers im 14. Kapitel. Da spricht Jesus über sich selbst: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich habe in der Vorbereitung für die Jubiläumstage habe ich mich sehr intensiv mit dem Johannesevangelium beschäftigt. Und das ist so die Stelle, wo ich stehen geblieben bin. Also ich bin so Mitte vom Johannesevangelium bin ich stehen geblieben. Das war so für mich eine zentrale Stelle und auch eine sehr bekannte Stelle. Und wie gesagt, bei uns hängt die hier an der Wand, die Stelle. Und manchmal geht es ja so, Dinge, die man oft liest oder hört, die nimmt man teilweise gar nicht mehr so richtig wahr. Und ich bin bei dem Vers stehen geblieben und habe den auch als Thema gewählt. Und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, ganz kurz eine Einordnung: Wann sagt denn Jesus diesen Satz, diese Aussage? Wie gesagt, es ist im 14. Kapitel. Und wenn wir jetzt ein paar Kapitel vorgehen, gehen wir mal nur ein Kapitel weiter vor, dann geht es da um das Passa, um das letzte Passa, was Jesus hatte. Ist ja ein ganz zentraler Tag beim jüdischen Volk, das Passa-Mahl zu halten. Und Jesus ist da mit seinen Jüngern zusammen. Und da geht es auch noch um Fußwaschung, auch was Zentrales. Und es geht auch darum, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt schon von Judas verraten wird. Und Jesus sagt, nach diesen Ereignissen sagt Jesus diesen Satz. Was ist noch davor passiert? Davor ist auch passiert, dass Jesus Lazarus auferweckt hat, der 4 Tage lang schon tot war. Also was total Abgefahrenes und Krasses, kann man sich gar nicht vorstellen. Und was auch davor bereits schon entschieden war vom Hohen Rat, dass Jesus umgebracht werden soll. Also es sind unterschiedliche Dinge passiert. Jesus sagt diesen Satz und wie gesagt, für mich auch ein zentraler Vers im Johannesevangelium und auch spannend, wie die Jünger im ersten Moment damit umgehen. Also die Jünger waren ja schon ein paar Tage mit Jesus unterwegs und er hat ja schon einiges dazu gesagt, was sein Auftrag ist und wer er ist. Und trotz allem, was hat es in den Jüngern ausgelöst? Man liest jetzt hier von Thomas und Philippus, das war eher so ein bisschen Rückfragen und Unverständnis. Und ich habe mich auch persönlich gefragt, wie kann Jesus diese Aussage treffen? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ist diese Aussage überhaupt richtig? Weil nach den Worten des jüdischen Volkes in Johannes 6, Vers 42, war Jesus doch nur der Sohn von Josef. Das war ja einfach nur ein Mann, der einen Vater hatte und der Vater hieß Josef. Und so haben ihn viele Leute gekannt. Wie kann Jesus das sagen? Und des Weiteren habe ich auch gedacht, die Aussage von Jesus steht doch in unserer heutigen Zeit auf extrem wackeligen Beinen, oder? Kann es wirklich nur einen richtigen Weg geben? Die Technik wie eh und je. Warum stelle ich diese Frage und möchte damit auch starten? In der heutigen Zeit, auch in der Zeit, in der ihr primär aufwächst, gibt es zwei ganz, ganz große Themen und das sind diese zwei Schlagbegriffe, die ihr jetzt hier auf dieser Folie sehen könnt. Es geht einmal um das Thema Individualisierung und es geht um das Thema Pluralismus. Das scheint jetzt total gegensätzlich zu sein, aber vielleicht ist es euch schon selbst aufgefallen, wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von Individualisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Pluralismus. sind für mich zwei ganz große Strömungen und dieses Bild drückt es wunderschön für mich aus. Also wir leben ja trotzdem in einer Gesellschaft, auch wir sind jetzt heute, ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt heute sind 80, wir sind jetzt nicht alleine hier. Und trotzdem ist ja jeder ein Individuum und jeder hat eine Persönlichkeit, jeder hat einen Charakter und hier tritt eine Person sozusagen aus der Reihe raus und wird noch farblich, das Ganze wird noch farblich untermalt. Und das Thema Individualisierung ist für euch sicher kein neuer Begriff, das ist einer der Megatrends unserer heutigen Zeit. Und was ist denn überhaupt Individualisierung? Bei der Individualisierung, ganz kurz, geht es um die Selbstverwirklichung innerhalb einer einzigartig gestalteten Individualität. Er wird angetrieben durch die Zunahme persönlicher Wahlfreiheiten und individueller Selbstbestimmung. Dabei wird auch das Verhältnis von Ich und Wir neu ausgehandelt. Alex hat es auch ganz kurz angeschnitten, das Thema oder dieser Begriff egozentrisch. Ist ganz eng verwandt mit dem Thema der Individualisierung. Es geht darum, dass ich als Person, dass ich mich selbst verwirkliche. Also das, was ich so im Kopf habe, was ich mir vornehme, das soll auch Wirklichkeit werden. Es geht darum, dass ich mich selbst verwirkliche. Also das ist so ein ganz großer Strom, sage ich mal, ein ganz großer Trend in unserer heutigen Zeit. Und auf der anderen Seite, es ist irgendwie total verrückt, aber in der Welt leben wir gerade in der westlichen Welt, gibt es so die Richtung vom Pluralismus. Und der Pluralismus, also gerade die Gesellschaftsform des Pluralismus, was besagt denn der? Der besagt, dass man Achtung und Respekt vor allen Menschen hat, die in einem Staat leben, dass man ihre verschiedenen Meinungen, Interessen, Ziele und Hoffnungen anerkennt. Niemand darf anderen seine politische oder religiöse Überzeugung aufzwingen. Also wir leben in einer pluralistischen Welt, die von Individualismus geprägt wird. Also super komplex, finde ich. Also eigentlich darf man niemandem mehr überhaupt irgendwas sagen. Eigentlich dürfte ich jetzt gemäß dieser Definition auch gar nicht mehr hier stehen. Weil ihr könnt ja selber entscheiden, was ihr tun wollt, an was ihr glauben wollt, wie ihr leben wollt. Das sagt die Welt, das sagt die Gesellschaft uns heute. Aber wir möchten jetzt nicht bei diesen zwei Strömungen stehen bleiben. Ich habe heute 5 Aussagen mitgebracht, also gerade 5 Finger, 5 Aussagen. Und ich hoffe, dass ihr euch diese Aussagen merken könnt. Und wir möchten anhand dieser 5 Aussagen, möchten wir uns Gedanken darüber machen, ob Jesus wirklich der Weg zum Vater ist. Weil ich bin ja ein bisschen provokativ eingestiegen, kann es überhaupt sein, dass es nur einen Weg gibt? Weil du kannst ja deinen Weg selber aussuchen. Du kannst ja sagen, hey, ich möchte mich selbst verwirklichen, das, was Jesus sagt, ist schön und gut, aber ich habe eigentlich eine andere Idee für mein Leben. Und außerdem lebe ich in der pluralistischen Gesellschaft hier in Deutschland. Niemand kann mir was sagen, niemand darf mir was aufzwingen. Die erste Aussage, die ich mitgebracht habe, ist, die Menschwerdung Jesu war kein Zufall oder unerwartetes Ereignis. Also es war jetzt kein Knall oder so, der passiert ist und dann war Jesus da. Die Menschwerdung Jesu war kein Zufall oder unerwartetes Ereignis. Wie komme ich zu dieser Aussage? Die zweite Frage vom Quiz, die hat sich ja darum gedreht, wie viele Verheißungen gibt es im Alten Testament zu der Person Jesus Christus? Ich hatte jetzt mal 300 als die richtige Antwort angegeben. Es gibt unterschiedliche Quellen, die sagen ein bisschen weniger, die sagen ein bisschen mehr. Also nagelt mich jetzt bitte nicht auf die 300 fest. Ich habe es selbst nicht überprüft und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Aber das ist so eine Zahl, die ich öfter gefunden habe. Also es gibt ungefähr um die 300 Ankündigungen, Verheißungen für eine Person. Diese Person, klar, es geht um Jesus, aber ich sage es mal ganz bewusst, diese Person wird mit unterschiedlichen Namen angekündigt. Und wir wollen jetzt mal uns gemeinsam 5 Minuten Zeit nehmen, das macht ihr gemeinsam mit eurem Nachbar, 5 Minuten Zeit für ein Brainstorming, wie wird Jesus im Alten Testament angekündigt
Oder ihr könnt auch Stellen suchen, die auf Jesus einen Hinweis geben. Und ich bin mal gespannt, wie viel ihr in diesen 5 Minuten finden werdet. Also diejenigen, die die 300 Stellen finden, die sind richtig gut. Aber ich denke, dass ihr euch schon einige Themen einfallen werdet. Das heißt, ihr habt jetzt ab jetzt habt ihr bis zum Halber, ich habe heute echt wenig Zeit, also bis 12.30 Uhr habt ihr gemeinsam mit eurem Nachbar die Zeit, tauscht euch jetzt gerne aus und sucht mal Stellen, und wir werden gleich am Flipchart gemeinsam noch ein paar aufschreiben, sucht mal Stellen, wo Jesus im Alten Testament vorgestellt wird, ab jetzt.
So, die letzte Minute läuft. So, starten wir da mal damit,
Welche Namen werden für Jesus im Alten Testament benutzt? Starten wir mal nur mit den Namen. Was habt ihr herausgefunden? Einfach reinrufen, reinrufen. Immanuel, richtig. Wo steht die Stelle? Richtig, richtig, in Jesaja. Passt. Welche weiteren Namen? Friedefürst, auch in Jesaja. Genau, Jesaja 9. Ein bisschen lauter.
Jesaja 9, Vers 5.
Ja, richtig, genau. Messias. Wo steht die Stelle? Auch in Jesaja. Ratgeber, richtig. Könnt ihr gerade weiterlesen?
Wunderbar.
Richtig, Friedefürst. Okay. Das heißt, es gibt unterschiedliche Namen, die für Jesus benutzt werden. Und es gibt aber auch so ein paar Schlüsselverheißungen. Und ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet, so einen kleinen Zeitstrahl. Also wir werden jetzt auch nicht durch alle 300 Verheißungen durchgehen. Das wäre ein bisschen zu viel und wird uns zu viel Zeit kosten. Verheißungen im Alten Testament zu Jesus. Also ihr seht jetzt hier so ein paar Daten, Jahre oder auch Zeiträume, weil es natürlich nicht so einfach ist, auf ein genaues Jahr zu datieren. Aber die Zeitleiste fängt an 2000 vor Christus bis 500 vor Christus. Ich habe euch jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... sieben Verheißungen mitgebracht, bei einer weiß ich es tatsächlich nicht. Ich habe es irgendwie nicht rausgefunden, die Tage. Vielleicht weiß es ja jemand. 1500 vor Christus, kommen wir gemeinsam da drauf. Was wurde da über Jesus gesagt? Das kam heute auch schon bei Alex in der Predigt kurz vor, wer aufgepasst hat. Also die Daten habe ich aus meiner Bibel vorne, ich hoffe, die stimmen. Ja, richtig, ja. Also Mose war schon mal gut, es passt auch zeitlich. Es geht um diese Stelle, die ziemlich, ziemlich am Anfang der Bibel steht.
Als Mose 3,15.
Richtig, kannst du es einmal vorlesen? Genau. Also ich schreibe es einfach mal über Winde hin, als ein Punkt dazu. Hier wird Jesus schon angekündigt als der, der mal die Macht des Teufels besiegen wird. Also im dritten Buch der Bibel. Ob es jetzt 1500, 1600, 1400, 1300 vor Christus war, kann ich jetzt nicht zu 100% sagen. Aber es war ziemlich weit vor Christus. Dann die nächste Stelle mit dem Fragezeichen ist natürlich sehr schwer. Die könnt ihr natürlich nicht erraten. Aber es gibt eine extrem eindeutige Stelle auch. Und zwar kennt ihr die Stelle, die über die Kreuzigung Jesu spricht? Schon im Alten Testament, schon sehr detailliert. Kennt ihr da eine Stelle oder eine Textpassage? Richtig, Psalm 22. Kannst du da mal die Verse lesen, die so ja, prägnant über die Kreuzigung sprechen. Ab Vers 15. Ja. Passt, danke Gigi. Also ich habe es jetzt nicht rausgefunden, vielleicht weiß jemand, wann der Psalm 22 geschrieben wurde, aber der war auch weit vor Christus und da wird schon gesagt, dass die Hände und die Füße durchgraben werden, also ein Bild für das Kreuz, und dass die Kleider von Jesus geteilt werden. Und was lesen wir dann? Ende Matthäus Ende Matthäus-Evangelium, als es wirklich dann Realität wird, als Jesus gekreuzigt wird, es wird genau das nachher zitiert. Und es war auch wieder weit, weit bevor Jesus überhaupt auf dieser Welt war. Jetzt seht ihr hier 750 bis 686 vor Christus. Ich habe jetzt mal hier vier Punkte. Und wenn ihr mal den Propheten Jesaja gelesen habt, dann wird euch sicher aufgefallen sein, dass der Prophet Jesaja extrem viel über Jesus spricht. Extrem viel. Deswegen, es lohnt sich, das Alte Testament zu lesen. Auch wenn man jung ist und noch nicht alles versteht, findet man da auch Jesus. Und by the way, das Volk damals, das hatte nur das Alte Testament. Wir haben jetzt den Luxus, dass wir auch das Neue Testament haben. Aber aufgrund der Zeit möchten wir hier ein bisschen schneller durchspringen. Und hier wird zum Beispiel, das hatten wir aus dem 9. Kapitel, Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, da gibt es unterschiedliche Aufzählungen. Da wird doch das Wort Sohn benutzt. Dann gibt es auch total spannend, in Jesaja 7 wird schon prophezeit, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird. Also auch das wird schon prophezeit. Und da wird auch schon, das hatten wir auch, das hat, glaube ich, jemand von hier, von der Seite gesagt, da wird auch schon der Name gesagt, Immanuel. Der kommt dann in Matthäus ganz am Anfang auch vor. In Micha, der ungefähr zur selben Zeit gewirkt hat, ist der Geburtsort auch schon festgelegt. Also wie verrückt ist das Ganze? Das ist ein Fehler. Bethlehem. Wie verrückt ist das Ganze? Also ich sag mal jetzt die Mitte, ja, 700 Jahre vor Christus steht in der Bibel schon, wo Jesus geboren wird, in Bethlehem. Was auch interessant ist, dass, jetzt muss ich ganz kurz schauen, dass ich es nicht verwechsle, genau, dass Jesus in einem Grab beerdigt wird und dieses Grab gehört einem sehr reichen Mann. Wisst ihr, ob das stimmt? Ja, das stimmt. Das liest man ja auch nachher, nachdem Jesus vom Kreuz abgenommen wird. Und die letzte Schlüsselstelle, die ich euch mitgebracht habe, die steht in Zacharia. Da geht es, oder da kommt dieser Wert 30 Silberlinge vor. Und auch da als Bibelleser wissen wir, für wie viel Silberlinge wurde Jesus verkauft von Judas. 30. No brainer. Für mich ist es einfach nur.
Jetzt muss ich kurz wechseln.
Als ich das wieder neu gesehen habe, dachte ich so: Wow. Wow. Das sind jetzt nur 7 Stellen aus dem Alten Testament. Es gibt noch viel mehr, die belegen, dass im Alten Testament jemand vorhergesagt wurde, verheißen wurde, der kommen soll und der auch einen Auftrag auf dieser Welt hat. Und diese Verheißungen, die sind so detailliert, die haben so einen hohen Detailgrad. Der Geburtsort, die Geburt selber, wie Jesus beerdigt wird, für wie viel er verkauft wird. Das wären jetzt vielleicht in der Geschichte über einen anderen Menschen, wären das jetzt vielleicht Punkte, die gar nicht so wichtig wären. Da wären vielleicht andere Themen wichtiger und größer dargestellt. Aber hier sieht man, wie detailliert das im Alten Testament schon beschrieben wird. Und das Spannende ist ja, wir als, ich sag mal, als Neue Testamentleser, wir können das jetzt alles nachvollziehen und können dann so die Parallelstelle suchen und sagen, ah ja, das steht ja im Alten Testament und das hat Jesus dann erfüllt. Aber zu der Zeit, in der Jesus gelebt hat und wo noch nicht alles erfüllt wurde, da haben die ja das Neue Testament nicht gehabt. Da gab es ja noch nicht das, was geschehen ist, was wir jetzt haben. Das gab es ja noch gar nicht. Das heißt, sie hatten das Alte Testament und sie haben das gelesen und haben sich gefragt, ja, hä, ist Jesus jetzt der, der er wirklich ist? Oder ist er der, der angesagt wurde im Alten Testament? Und trotz dieser ganzen Verheißungen und dass wir jetzt auch das Neue Testament haben und das nachlesen können und das auch nachvollziehen können, habe ich eine zweite, etwas provokative Aussage mitgebracht. Der Glaube an Christus ist schwerer, als ein Sechser im Lotto zu gewinnen. Der Glaube an Christus ist schwerer, als ein Sechser im Lotto zu gewinnen. Habt ihr euch mal gefragt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die, ich belasse es mal bei der Zahl 300, dass die 300 Verheißungen im Alten Testament auch wirklich in Erfüllung gegangen sind? Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit? Und um das Ganze mal ein bisschen anschaulich zu machen, möchten wir als erstes ein paar Alltagsbeispiele uns anschauen. Und dann werden wir sehen, wie unwahrscheinlich das Ganze eigentlich ist. Das erste Beispiel. Wer von euch fliegt gerne? Also es gibt ein paar Hände. Also ich darf auch geschäftlich reisen ab und an. War schon öfters unterwegs und durfte auch schon öfter fliegen. Ich muss ehrlich sagen, ich fliege nicht so gern. Ich bin also irgendwie, ist es immer so ein bisschen mulmiges Gefühl. Und ich fand es jetzt auch wieder cool, für mich auch wieder so eine kleine Beruhigungspille, wenn ich das nächste Mal fliege. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flugzeug abstürzt? Also heute, jetzt nicht vor 100 Jahren, sondern heute. Was denkt ihr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Weiß das jemand?
Erlaubt sind 10 hoch minus 6 pro Stunde.
Okay, jetzt haben wir einen Experten. Auch für die Zahl würde ich jetzt keine Verantwortung übernehmen. 1:1 aus dem Netz. Also ich habe 1:3 Millionen. Ist aus dem Jahr 2019. Also 1:3 Millionen. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass es genau dich treffen wird, wenn du ins Flugzeug steigen wirst und dann abstürzt. Vielleicht auch eine Frage. Jetzt funktioniert die Animation nicht mehr. Das Thema vom Blitz getroffen zu werden. 1:16 Millionen. 1:16 Millionen. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland vom Blitz getroffen zu werden. Schade, dass die Animation nicht mehr funktioniert. Von einem Hund gebissen zu werden. Ich persönlich habe eine lange Zeit sehr große Angst vor Hunden gehabt. Ich hatte immer Angst, dass sie mich beißen. Und hier geht es darum, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, nicht nur von dem Hund gebissen zu werden, die ist natürlich höher, sondern auch dann als Folge dessen davon zu sterben. 1:40 Millionen. Also ja, ziemlich unwahrscheinlich. Also man braucht keine Angst vor Hunden haben. Bevor ich jetzt weitermache, also ihr werdet nicht draufgehen. Bevor ich weitermache, jetzt wird dir die Zahl angezeigt, weil die Animation nicht funktioniert. Weiß jemand, wie wahrscheinlich es ist, im Lotto zu gewinnen? Oder wie unwahrscheinlich es ist? Kennt jemand die Zahl? Die ist eigentlich ziemlich bekannt.
1:140 Millionen.
Ja, richtig. Also aufgerundet, genau. Es ist 139.838.160. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, also ein Sechser im Lotto zu erreichen. Und ich habe im Netz habe ich eine Zahl jetzt gefunden, wie wahrscheinlich ist es, dass 8 Verheißungen, also nicht die 300, sondern dass 8 Verheißungen im Alten Testament, die auf Jesus hindeuten, dass die wirklich passiert sind. Oder dass die wirklich passiert sind. Was denkt ihr? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, einfach mit der Stochastik, die wir heute haben und diesen ganzen Modellen, die Faktoren, die wir alle haben, die Zeit, die Leute, die unterschiedlichen Kulturen, in die es geschrieben wurde und so weiter. Was denkt ihr, wie hoch ist die Zahl gemäß den Statistikern? Einfach mal reinrufen. 1:1 Milliarde. Hat jemand mehr? Also ihr dürft euch ruhig mehr trauen. Eine Zahl, komm.
1:13 Milliarden.
1:13 Milliarden. Es ist 1:100 Billiarden. Also seht es hier. Das sind jetzt sehr viele Nullen. 15 an der Zahl müssten es sein. Oder 17. Mit den 2 Nullen da vorne. Also es ist gemäß der Stochastik, ist es der Wahrscheinlichkeitsrechnung, ist es extrem unwahrscheinlich. Extrem unwahrscheinlich. Und ich habe ein echt cooles Bild, habe ich gelesen, um sich das Ganze auch mal besser vorstellen zu können. Also, Das Bild ist wie folgt. Wir nehmen 100 Trillionen Silbermünzen. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wie viele Nullen eine Trillion hat. Also ziemlich viele, 10 hoch 18. Und malen dann ein schwarzes X auf eine Münze. Ja? Von diesen 100 Trillionen malen wir auf eine einzige ein schwarzes X. Und dann werfen wir diese ganzen Münzen in den Bundesstaat Texas in den USA. Der Bundesstaat Texas ist doppelt so groß wie Deutschland. Also hat ungefähr 700.000 Quadratkilometer Fläche. Und wenn wir das tun würden, also so beschreibt es das Bild, ich habe es auch nicht überprüft, aber wir vertrauen jetzt mal darauf, dann ist der Bundesstaat Texas 60 Zentimeter komplett mit Silber oder mit Münzen halt überschüttet. So. Und dann nehmen wir eine Person, verbinden dieser Person die Augen, lassen diese Person loslaufen und geben ihr den Auftrag, du kannst so lange laufen, wie du willst, durch den Bundesstaat Texas, also ziemlich groß, doppelt so groß wie Deutschland. Und irgendwann hältst du an und greifst nach einer Münze und das muss dann die Münze sein mit der schwarzen X drauf. Also ich glaube, das würde niemand schaffen, es ist total unrealistisch. Und in diesem Vergleich habe ich gelesen, genauso wahrscheinlich hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Verheißungen, die im Alten Testament auf Jesus hinweisen, dass die eintreten. Und das Verrückte ist ja, wenn ihr euch diese Zahl anschaut, und jetzt könnte ja jeder sagen, der nicht an Jesus glaubt, ja schaut mal, was ihr glaubt. Ihr glaubt an was total Unrealistisches. Also das macht ja mal gar keinen Sinn. Da spiele ich ja lieber jeden Tag im Lotto. Macht viel mehr Sinn, als an Jesus zu glauben, weil wie kann denn das sein? Aber ich habe euch diese Zahl ganz bewusst mitgebracht, weil es genial ist, dass trotz der ganzen Verheißung, die wir in der Bibel haben, gibt es außerbiblische Berichte, die neben der Bibel ganz klar bezeugen, dass Jesus auf dieser Welt war, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit Personen außerhalb der Bibel ein bisschen beschäftigt habt, die in der Zeit gelebt haben. Es gibt da einen ganz bekannten, den Flavius. Das war ein römisch-jüdischer Gedichtschreiber und der schreibt ganz klar vom Leben und von der Kreuzigung Jesu. Also wir haben jetzt heute nicht die Zeit, da in die Tiefe reinzugehen, aber es ist auf der einen Seite, zeigt uns die Bibel ganz klar, dass Jesus auf dieser Welt war und dass Jesus all das erfüllt hat, was im Alten Testament geschrieben war. Und auf der anderen Seite beschreiben das auch Menschen, die gar nicht in der Bibel vorkommen. Die sagen auch, hey, da gab es einen Jesus, der hatte Jünger, der wurde gekreuzigt von Römern. Und das bringt uns zur nächsten Aussage. Das jüdische Volk ist ein Sinnbild für die menschliche Glaubensunfähigkeit trotz glasklarer Fakten. Im jüdischen Volk sieht man, finde ich, sehr, sehr anschaulich, dass der Glaube, auch wenn es Fakten gibt, auch wenn es Verheißungen gibt, die eingetreten sind, kein Selbstläufer sind. Ich habe es euch ja am Anfang gesagt, ich habe mich intensiv mit dem Johannesevangelium beschäftigt. Und wenn ihr das auch mal machen werdet, dann werdet ihr feststellen, dass es gerade so von 1 bis ja, ich sag mal 11, 12, da geht es sehr, sehr, sehr oft um Jesus. Wir hatten es auch in einem Quiz, der Name Jesus wird 254 Mal im Johannesevangelium erwähnt. Das ist fast in jedem zweiten Vers, wenn man noch die anderen Namen dazu nimmt, die von Jesus oder die für Jesus benutzt werden. Also es ist der zentrale Punkt und es dreht sich eigentlich alles um Jesus. Und die Juden, die haben ja gewartet. Die haben ja gewartet, die haben auf jemanden gewartet, der all das erfüllt, was hier auf der linken Seite exemplarisch mit diesen 7 Verheißungen dasteht. Und wir haben jetzt auch nicht die Zeit, in die Bibelverse reinzugehen, aber ich werde es euch jetzt einfach mal so mitgeben. Das erste Mal, als die Juden fragen, bist du Jesus? Das ist Johannes. Johannes tritt auf, Johannes der Täufer, und dann fragen die, bist du der Christus? Er sagt, nein, bin ich nicht. Dann sagen manche zu Jesus, hey, Jesus wird dann auch persönlich die Frage gestellt, Und es ging sehr, sehr viel darum, bist du jetzt der Christus, bist du nicht der Christus? Manche hatten eine Meinung, Jesus hat einen Dämon in Johannes 7. Das Ganze hat auch sehr stark die Juden gespaltet, diese Frage. Und wir lesen zum Beispiel auch ganz eindrücklich, dass es eine ganz große Debatte unter den Juden gibt, nachdem Jesus einen Blindgeborenen heilt. Hey, ist er jetzt der Christus oder ist er nicht der Christus? Und es hat das jüdische Volk gespalten. Und ein Kapitel später lesen wir auch wieder, dass die Juden, die wollten die Klarheit haben. Hey, wer bist du? Wer bist du? Weil sie haben ja auf den Messias, auf den Christus gewartet und sie wollten wissen, ist Jesus der Christus oder nicht? Ist er der verheißene Messias aus dem Alten Testament? Und auf was haben denn die Juden gewartet? Was lesen wir, und ich meine, das sind jetzt ja nur ein paar Stellen, ein paar Verheißungen, was sollte der Christus, der Messias eigentlich machen? Was sollte er auf diese Welt bringen? Und hier auch nur ein paar Punkte. Der Messias sollte den Willen Gottes erfüllen. Er sollte alle Juden wieder zusammenführen, von der Fremdherrschaft befreien und ein Reich der Gerechtigkeit und Freiheit herbeiführen. Das finden wir zum Beispiel eine Stelle in Jesaja 61, auch wieder eine Verheißung auf den Messias, ja, was sein Auftrag ist. Und die Frage stellt sich ja, hat Jesus es erfüllt? Ist es wahr, was wir im Neuen Testament über Jesus lesen? Und gemäß den Vorstellungen des Volkes eher nicht. Also ein Thema war ja das Friedensreich und die Juden haben ja gehofft, dass Jesus die Juden selbst, das Volk, von den Römern befreit, also von der Herrschaft. Und was ganz spannend ist, wenn ihr das mal durchlesen werdet, wo es immer wieder darum geht, Jesus tritt auf, dann fragen die, bist du der Christus, wer bist du? Und Jesus sagt ihnen immer wieder, hey, ich bin vom Vater gekommen, ich tue das, was der Vater mir sagt. Ich mache die Werke, die der Vater mir aufgetragen hat. Und Jesus sagt auch in einer Stelle in Johannes 10, wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt den Werken, die ich tue, die mir der Vater gegeben hat. Und hier auch mal ganz kurz, einfach mal rausgerissen aus dem Kontext, und das hatten wir auch schon in der ersten Unterrichtseinheit, Jesus kann in die Zukunft sehen. Bei Nathanael zum Beispiel im ersten Kapitel. Jesus hat ihn gesehen, bevor er ihm begegnet ist, was er gemacht hat. Jesus macht im zweiten Kapitel Wasser zu Wein. Jesus heilt den Sohn von einem königlichen Beamten, ohne diesen zu sehen. Krass. Das hat Glauben geweckt in einzelnen Leuten aus dem jüdischen Volk. Jesus, und das ist für mich auch eine wirklich eindrückliche Geschichte, heilt einen Kranken, der 38 Jahre lang krank war. Ich bin jetzt 31, nochmal 7 Jahre obendrauf. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre bis jetzt krank, das ist unvorstellbar. Und Jesus kommt, dieser Mann liegt da schon 38 Jahre und Jesus kommt und sagt, steh auf. Und das haben die Leute ja alles mitbekommen. Jesus hat 5000 Leute, und es sind nur die Männer mitgezählt, mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen ernährt. Das würden wir wahrscheinlich jetzt hier in der Küche, wird es wahrscheinlich ein bisschen zu wenig sein. Jesus ist auf den See gegangen, das heißt, er hat einfach Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Jesus hat einer Ehebrecherin Sünden vergeben. Er hat sie nicht verurteilt. 2 letzte Werke, die Jesus getan hat und die davon zeugen, dass er vom Vater kommt. Jesus heilt einen Blindgeborenen, wie gerade eben schon. Ja? Und da kommt ja auch die Frage, hey, wer hat denn gesündigt? Die Eltern? Und da sagt Jesus, keiner. Oder Jesus erweckt nach 4 Tagen Lazarus von den Toten. Und warum liste ich jetzt diese Werke auf? Und schmeißt sie mal einfach in den Raum, weil Jesus selbst gesagt hat, hey, wenn ihr mir nicht glaubt, wenn ihr nicht glaubt, was im Wort steht, was über mich verheißen wurde, dann glaubt meinen Werken. Die Werke zeugen, wer ich bin. Es gab keinen anderen Menschen, der diese Werke getan hat. Und ich habe ja trotzdem diese Aussage mitgebracht, weil im jüdischen Volk sieht man ja trotzdem ganz starken Unglauben. Und der Hohe Rat beschließt er dann, Jesus zu töten, weil sie ihn als einen Aufrührer eingeschätzt haben, als jemand, der stört. Und ich habe mich dann auch persönlich gefragt, stellt euch vor, ihr würdet selbst in der Zeit leben und ihr würdet das alles erleben. Ist doch irgendwie krass, dass man da nicht glauben kann, oder? Was waren denn so Gründe, warum sie nicht glauben konnten? Und ich denke, da kann man von Stolz reden. Das Thema Unglaube wird auch thematisiert im Johannesevangelium. Teilweise war eine Blindheit und eine Taubheit da, das sagt Jesus selber zu ihnen. Und auch ein Unverständnis. Aber auch heute haben wir nicht die Zeit, uns mit dem jüdischen Volk auseinanderzusetzen. Ich finde es wichtig, dass wir den Transfer auf unser Leben schaffen. Die Frage, die wir uns ja immer wieder selber stellen dürfen, ist, wo stehen wir denn ganz persönlich beim Thema Glauben? Ist da Stolz da? Ist da Unglaube da? Hören wir nicht gerne? Verstehen wir das vielleicht gar nicht, was da steht? Das können viele Themen sein. Es können sehr viele Faktoren sein, die auf das Thema Glaubensunfähigkeit eindringen. Und die Frage, die sich auch stellt, ist, glauben wir der Bibel, auch wenn wir christlich aufgewachsen sind, die meisten von uns nehme ich mal an, und der Botschaft, die da drin ist, glauben wir, dass die wahr ist oder ist es für uns einfach nur eine nette Geschichtserzählung? Haben wir trotz der glasklaren Fakten, ja, wir haben das so ein bisschen gemeinsam erarbeitet mit den Wahrscheinlichkeiten, haben wir trotz der glasklaren Fakten der Bibel Schwierigkeiten zu glauben, dass Jesus Gott ist? Die nächste Aussage, jetzt wird es interessant. Ich bin mal gespannt, ob ich das Wort richtig ausspreche. Muss ein bisschen auf das Gaspedal drücken. Jesus ist nicht primär auf diese Welt gekommen, damit dein Lebensweg lit, wild oder Cedo wird. Zwar ganz kurz. Cedo, weiß jemand, was Cedo heißt? Ich habe gestern einen Test gemacht, wusste, es ist ein Wort der aktuellen Jugend. Also für alle, die lit, wild oder Cedo nicht verstehen, das sind drei aktuelle Jugendwörter, die ja im Gebrauch gerade sind. Lit heißt sehr cool, oder? Kann man mit sehr cool übersetzen. Wild, heftig und Cedo ist cool, also ist eine Abstufung von lit. Auch hier wieder etwas provokativ, Jesus ist nicht primär dafür gekommen, dass dein Lebensweg, und wir reden hier über Jesus den Weg, dass dein Lebensweg lit, wild oder Cedo wird. Ich finde das Wort ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen, das letzte. Und warum? Warum werfe ich diese Aussage in den Raum? Und für mich eigentlich auch eine ganz einfache Antwort. Welche Bedeutung hat denn der Name Jesus? Spaßbringer? Gute Laune Mensch? Oder andere? Der Name Jesus oder Jeshua, also der hebräische Name von Jesus ist ja Jeshua, bedeutet der Herr ist Heil oder der Herr ist Rettung. Christus, haben wir schon gehört, ist der Gesalbte, der Erlöser der Welt. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Das heißt, der Name von Jesus selbst gibt ja schon Aufschluss, was eigentlich der Auftrag war. Es geht hier um Heil, es geht um Rettung, es geht um Erlöser, um Erlösung und dass jemand mit uns ist. Aber wer braucht denn Rettung? Wer braucht denn Erlösung? Und auch hier nur ganz oberflächlich in Matthäus 1, Vers 21, die Stelle lesen wir, ist auch am Anfang vom Neuen Testament, da steht, sie wird aber einen Sohn gebären, also Maria, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Heißt, im Kurztext, Jesus ist gekommen, um dich und mich von Sünden zu erretten. Das ist primär der Auftrag von Jesus. Das ist primär der Auftrag, den Jesus auf dieser Welt hatte. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen, mit unserer Sünde. Und wir hatten es auch schon in der ersten Unterrichtseinheit. Und Sünde ist für mich auch ein sehr einfaches Bild oder ein sehr einfaches Synonym ist Zielverfehlung. Am Ziel vorbeileben. Und jetzt kann man sich ja fragen, ja, was ist denn überhaupt das Ziel? Jeder Mensch hat wieder unterschiedliche Ziele. Und wenn wir sagen, dass die Bibel unsere Autorität ist, und wir die Bibel als unsere Autorität anerkennen, dann ist Sünde alles, was gegen die Bibel geht. Ganz einfach. Wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen und du stiehlst, ist es Sünde. Wenn Gott sagt, du sollst kein schlechtes Wort reden über deinen Nächsten und du tust es, dann ist es Sünde. Und für mich gibt es da einen ziemlich einfachen Prüfkatalog. Wenn man jetzt so da sitzt und denkt, ja, boah, habe ich Sünde in meinem Leben? Habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Keine Ahnung. Ist Galater 5, Vers 19 bis 22. Auch hier, das möchte ich ganz kurz lesen. Ich werde ein bisschen überziehen. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage. Und wie ich euch schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn ihr über Sünde nachdenkt und ihr selber fragt, ist da was in meinem Leben? Nehmt diesen Text, gerne jetzt auch mal im Laufe der Tage, nehmt diesen Text und schaut mal jedes Wort genau an. Das ist wirklich ein sehr hoher Standard, den Paulus hier den Galatern mitgibt. Und dann kann man ziemlich schnell sehen, gibt es in meinem Leben Zielverfehlungen? Schieße ich manchmal daneben? Schieße ich manchmal nicht in die Richtung, in die ich eigentlich schießen sollte, die Gott von mir erwartet? Also ich möchte es jetzt nicht durchgehen. Es sind sehr, sehr viele Begriffe, deswegen habe ich schnell durchgelesen. Aber man könnte jetzt nur den Begriff Neid beispielsweise einfach mal rausziehen. Ja? Warst du schon mal neidisch? Ne, ich war noch nie neidisch. Auf niemanden war noch nie neidisch. Hat sowas noch nie. Hast du dich schon mal gestritten? Nö, ich nicht. Nee. Selbstsucht. Thema Individualismus. Nee. Es geht immer nur um den anderen bei mir. Nie um mich selbst. Und jetzt könnten wir eigentlich jeden Begriff mal rausziehen und dann auch die Frucht des Geistes und dann mal schauen, erfüllen wir das alles? Und genau dafür ist Jesus gekommen. Genau dafür ist Jesus gekommen, weil wir es eben nicht erfüllen können. Und genau dafür ist er gekommen und deswegen macht sein Name auch Sinn. Jesus ist der Gesalbte, er ist der Erlöser und er ist der Retter. Der Retter für dich und der Retter für dich, für mich und für dich. Und eine entscheidende Frage stellt sich jetzt, und klar, wir sind jetzt nicht tief eingetaucht, aber stellt sich ja trotzdem eine entscheidende Frage: erkennst du und ich ganz persönlich die Notwendigkeit, dass wir Vergebung brauchen, dass wir einen Retter brauchen, dass wir Jesus brauchen? Jesus soll ja das zentrale Element dieser Jubiläumstage sein, ist ja auch im Titel enthalten. Die Frage ist, brauchen wir Jesus? Brauchen wir ihn? Und es führt mich zu meiner letzten Aussage. Viele Wege führen nach Rom, aber nur einer zu Gott. Wähle heute den richtigen Weg. Und ich möchte den Kreis schließen. Den Begriff viele Wege führen nach Rom habt ihr sicher schon mal gehört. Das steht dafür, dass man ein Ziel auf unterschiedlichen Wegen erreichen kann. Welches Ziel es auch sein mag. Und ich finde, diese Phrase passt auch extrem gut zu unserer Zeit. Du kannst deinen Weg individuell gestalten. Weil am Ende des Tages kommst du ja eh nach Rom. Also passt ja dann. Und wir leben in dieser Zeit, wo sich sehr viel um den Menschen dreht. Und ich habe so ein eindrückliches Erlebnis in meinem Leben selbst gehabt, als ich in Indien war, vor ein paar Jahren, was so Richtung Individualismus und auf der anderen Seite Richtung Pluralismus gegangen ist. Und zwar waren wir auf einer Hochzeit und da haben wir halt mit unterschiedlichen Menschen gesprochen und als Europäer ist man da so eine Art Star auf der Hochzeit, also wir haben 50.000 Fotos geschossen gefühlt. Aber ich hatte auch die Zeit, mich mit einem Mann zu unterhalten und mich hat einfach interessiert, hey, was glaubst du? An wen glaubst du? Und vielleicht hat sich jemand schon mit dem Hinduismus auseinandergesetzt, mit der Religion. Da gibt es drei Hauptgottheiten, Und es gibt unter diesen drei Hauptgottheiten gibt es circa drei Millionen Götter und Göttinnen unten drunter. Also die schwirren da so rum. Und was total spannend war, und das habe ich auch in dem Gespräch dann so selbst mitbekommen, ich habe dann so gesagt, ja, wie ist das, an welchen Gott glaubst du jetzt? Ja, er glaubt jetzt zum Beispiel an Gott Shiva gerade und dann an den Untergott, ich kann mir die Namen, habe ich mir natürlich alle nicht gemerkt. Und du kannst deinen Gott auch jeden Tag wechseln, du kannst auch mal sagen, okay, jetzt möchte man einen anderen Fokus haben, weil die haben dann unterschiedliche Fokusthemen und so weiter. Also was für mich in diesem Gespräch so rausgekommen ist, dass du kannst eigentlich machen, was du willst. Du kannst glauben, an wen du willst. Also jetzt natürlich in diesem Rahmen des Hinduismus. Und für mich war das ein extrem starkes Bild für unsere heutige Zeit. Sei, wer du willst. Mach, was du willst. Du kannst deine Meinung morgen wieder ändern. Kannst in die komplett entgegengesetzte Richtung unterwegs sein. Und ich fand es eindrücklich, auf der anderen Seite auch irgendwie schade. Er hat mich dann auch gefragt, hey, was glaubst du? Und es war für ihn so, hä, nur Jesus? Hä? Irgendwie so, das konnte er irgendwie nicht glauben. Und ja, die Frage ist, wer ist Jesus für dich, ganz persönlich? Und auf welchem Weg befindest du dich gerade? Jesus sagt, ich bin der Weg. Auf welchem Weg befindest du dich gerade? Und zum Schluss habe ich zwei Bilder mitgebracht. Die habe ich persönlich geschossen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehr gut sieht. Auf jeden Fall, ich bin gerne in den Bergen unterwegs, wenn ich Zeit habe. Und das ist ein Bild von der Zugspitze zu meiner rechten, zu eurer linken Seite. Man sieht hier strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint. Wir haben hier die Zugspitze bestiegen. Und hier war ich in der Schweiz vor kurzem. Schneefelder, Nebel, wir wollten auch den Berg besteigen. Und es war für mich so im Gebet, die Woche war das ein Bild für das Leben an für sich. Und das Bild möchte ich euch zum Ende mitgeben. Auf der einen Seite habt ihr eine ganz klare Sicht und ihr seht jetzt da oben, da wo die Sonne eigentlich steht, da ist die Zugspitze. Das heißt, ihr wisst ganz genau, wo ihr hingehen müsst. Ihr seht den Weg, der ist vielleicht manchmal anstrengender, manchmal entspannter, aber ihr wisst ganz genau, welchen Schritt ihr machen müsst und wie lange es ungefähr noch dauert. Hier seht ihr eigentlich gar nichts. Also wir haben es dann auch abgebrochen, weil zum einen waren es extrem lange Schneefelder und es hat einfach, man hat den Berg gar nicht mehr gesehen und wusste nicht mehr, wo man hin muss. Und genauso kann es uns im Leben gehen. Wir können im Leben, können wir mit einer klaren Sicht laufen und wir können als Ziel den Himmel haben, mit Jesus an unserer Seite, oder wir können im völligen Nebel rumirren. Und es kann mal gut gehen, ja, uns ist hier nichts passiert, aber das kann auch mal tödlich enden. Wenn ich hier abrutsche, das ging ziemlich schnell runter, kann es auch mal tödlich enden. Und die Frage, die ich euch heute stelle, auf welchem Weg bist denn du gerade unterwegs? Hast du das Ziel vor Augen? Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Hast du Jesus vor Augen? Oder stocherst du gerade im Nebel rum und weißt eigentlich gar nicht, ob der nächste Schritt dir noch Halt geben wird? Ich möchte schließen mit dem Bibelvers, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Lass uns aufstehen, wir beten gleich noch für das Essen.